Ich begrüße euch zum Vortrag. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen über Software-Defined Radio. Die Frage stelle ich gleich. Vielleicht zwei Sätze zu mir. Wer mich noch nicht kennt, ich bin öfters, glaube ich, hier in Chemnitz. Ich bin vom Beruf Softwareentwickler, schreibe keine Linux-Software, sondern für irgendwelche PPS-Systeme oder neudeutsch Manufacturing Execution Systems, also wo man Regalfahrzeuge durch die Gegend fährt, führerlose Transport. Industrie 4.0 heißt das jetzt, habe ich gehört. Gibt es auch draußen einen Stand? Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Also für sowas schreibe ich Software. Freizeit, Hard- und Software-Spielereien, Linux auch schon ganz lange und Braluk e.V., also Brandenburger Linux User Group. Okay, jetzt kommt der Disclaimer, der Kollege dort hinten hat mich schon gefragt. Jetzt kommt natürlich erstmal die Frage, wer ist denn überhaupt Funkamateur? Bitte keine Fragen dazu stellen, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Funkamateur. Warum ich mich mit SDR, also SDR ist Software Defined Radio, ist so ein langes Wort, ich kürze es jetzt mal ab, ist, ich wollte mal Bilder von Wettersatelliten empfangen. Es gibt auch nachher eine Folie dazu, aber ich habe es bis jetzt noch nicht live gemacht oder geschafft, weil die Zeit fehlt und vor allen Dingen bin ich von der Antenne zurückgeschreckt, die man dafür bräuchte. Aber vielleicht nachher noch ein paar Worte dazu. Okay, darüber unterhalten wir uns, brauche ich jetzt nicht viel zu erzählen. Software-Defined Radio oder andersrum, Radios, Empfänger, sahen früher mal so aus. Ich habe gehört, manche Leute stellen sich auch neuerdings wieder so eine Dinge in die Wohnstube. Ich suche noch ein schönes, kann mir jemand so ein Ding verkaufen? Ich würde es auch restaurieren. Also für jeden, für jedes Zeugs, also sei es UKW, sei es Mittelwelle, sei es CD, CB-Funk, Wetterdaten, GPS-Daten, Funkfernsteuerung und was es da für komisches Zeug gibt, brauchte man früher eigene Empfänger. Kurzes Blockschaltbild, die Funkamateure und Elektroniker werden ja ungefähr wissen, was da jetzt passiert. So ein Empfänger setzt sich aus solchen Komponenten zusammen, was weiß ich, Mischer, Demodulatoren, Verstärker, Filter und komisches Zeug. Wenn man das vielleicht in Hardware aufbauen würde, ist das sowas, was ist das eigentlich? So ein Direktmischempfänger, glaube ich. Funkamateure? Aber egal. Also, man brauchte ganz viel Hardware, analoge Hardware, es gibt jetzt auch digitale Hardware für sowas, ganz viele Spulen und komisches Zeug und für jedes Funkband, was man empfangen wollte, eben halt eine neue Schaltung oder wieder was Neues und wieder ein toller Kasten. Ihr Funkamateure habt wahrscheinlich einen ganzen Raum voll komischer Kästen voll zu stehen, keine Ahnung. Okay, heutzutage macht man sowas so. Mit einem ausreichend schnellen Rechner, einem Stückchen Hardware, wo ist er? Hier. Sowas da. Und ein paar Programmen kann man das Gleiche machen, was man da auf den Bildern davor sehen konnte und einfach nur mit dem Rechner. Das genau ist nämlich SDR. Also SDR, Software-Defined Radio, entscheidende Anteile der Signalverarbeitung, wie eben halt Mixer, Filter, Verstärker, Demodulatoren, Oszillatoren, keine Ahnung, ich bin kein Funkamateur, ich kann jetzt viel erzählen, erfolgen mit Software und das ausreichend schnell, das meine ich jetzt auch ernst, ausreichend schnellen Rechnern. Es gibt nachher ein Beispiel, nur auf der Folie. Mit diesem Rechner ist es mir nicht gelungen, und zwar zum Beispiel UKW-Radio zu demodulieren. Es ist nur so ein Atom 7 da irgendwie, klappt nicht. Vielleicht sind meine Einstellungen auch blöd auf dem Radio, auf dem Rechner. Ausreichend schneller Rechner ist schon irgendwo ernst gemeint. Aber der große Vorteil ist natürlich hohe Flexibilität, wenn da sich irgendjemand einen neuen Übertragungsstandard oder irgendein neues Übertragungsprotokoll oder auch ein bisschen vielleicht nur abändert, ausdenkt. Software ist ganz schnell angepasst. Man muss da nicht irgendwie dann wieder an Schaltkreisen rumlöten, sich Schaltungen einfallen lassen, Filter neu abstimmen, keine Ahnung, was man da alles machen muss. obere Bild am besten vergessen, das verstehe ich selber nicht. Das hier unten ist eigentlich das Entscheidende, wie funktioniert das? Das ist hier die Hardware, die man eigentlich braucht, das ist dann auch in diesem komischen Stick da drin. Ja, irgendwie so ein Mischerfilter, also ein Empfänger. Ein Empfänger, logischerweise eine Antenne, Empfänger und vielleicht noch so eine Mischstufe. Und dann ganz einfach ein Analog-Digital-Wandler, der dieses Rohsignal, das analoge Rohsignal, digitalisiert und der Rest wird in Software gemacht. Der umgekehrte Weg geht natürlich genauso. Also man kann auch irgendwas digital ausrechnen und das dann analog dann über einen Sender wegschicken, wenn man lustig ist. Okay. Ja, das obere Bild, keine Ahnung, ist ein bisschen komplizierter, soll aber genau das Gleiche zeigen. Fragen bisher? Nö. Okay, ja, SDR-Varianten, die so ein bisschen verfügbar sind, ganz primitiv, ich habe ja gesagt, Analog-Digital-Wandler, eins der entscheidenden Bauteile dort drin oder der entscheidenden Baugruppen. Weiß eigentlich jemand nicht, was ein Analog-Digital-Wandler ist? Gut. PC-Soundkarte. Ne? Also ist auch ein Analog-Digital-Wandler drin. Wenn man mit Frequenzen arbeiten möchte, die da so irgendwo bei, keine Ahnung, was so eine Standard-Soundkarte, vielleicht 60 kHz, wird vielleicht noch funktionieren, wenn man das digitalisieren will, beziehungsweise umgekehrt, dann könnte man noch eine PC-Soundkarte nehmen. Ansonsten WebSDR. Stellen Leute teures Equipment zur Verfügung und da kann man sich dann ranhängen und sein Zeug da ausprobieren. Oder HP-SDR, auch sowas, ist ein Open-Source-Projekt. Und wir werden uns jetzt aber über RTL-SDR unterhalten. Und jetzt brauche ich was zu trinken. Okay. RTL-SDR. Wer hat davon noch nichts gehört? Mal so Excite-Überbrücker. Noch nicht gehört. Ich habe jetzt nicht gefragt, wer hat schon davon gehört. Oh, gut. Muss ich aufpassen, was ich jetzt erzähle. Mittelpunkt bei der ganzen Geschichte ist dieser eine Chip, der dort oben ist, dieser RTL 2835 Chipsatz von Realtek, der der an DAP-Empfänger, DBVT, USB-Sticks oder ähnlichen Hardware-Zeugs eingebaut ist. Dort wurde ungefähr im März 2010 entdeckt, dass die IQ-Samples über die USB-Schnittstelle kommen. Was IQ-Samples sind, da kommt zwar nachher noch eine Folie, aber eine Erklärung wird dazu nicht besonders gut kommen. Ich bin kein Funkamateur. Und irgendjemand rekonstruierte dann das Protokoll dazu, was da über diese USB-Schnittstelle lief. Und knapp zwei Jahre später ist dann diese RTL-SDR-Suite entstanden. Und haben im Prinzip ein paar Leute die Lips geschrieben und eine ganze Menge Tools werden dann jetzt auch in der Folge dann irgendwo kommen. Und wo dieser Chip überall eingebaut ist, da gibt es auf der Osmocom-Seite eine Hardware-Liste, supportete Hardware. Irgendwo hatte ich eine Folie, da stand drauf, ah ja, wurde, da ganz oben, der zweite verwendet wird, beziehungsweise wurde. Es gab jetzt mal eine Zeit lang keine dieser Sticks mehr zu kaufen, da haben die dann irgendwann mal einen neuen Chipsatz rausgeschmissen und mit denen geht das dann nicht mehr. Ich habe jetzt aber irgendwo letztens gesehen, gehört, Chinesen bauen so ein Zeug nach und bei eBay steht dann richtig da, RTL-SDR verwendbar, ganz cool. Also auch da machen die Chinesen ihr Geld mit. Gut, IQ-Samples. Warum ist das so wichtig? Also viele Modulationsverfahren beruhen auf Phasenverschiebung des Trägersignals. Also frequenzmoduliert, PM, oh, ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Und IQ-Samples bedeutet, dass man im Prinzip zwei Anteile dann hat. Einmal die echte Phasenverschiebung des Signals, also die originale Phasenlage. Und der Q-Teil, also die Quadratur, ist dann das um 90 Grad verschobene. Und daraus kann man mit bestimmten Algorithmen und Software und ähnlichen Geschichten dann das Ursprungsanalogsignal berechnen. wen es interessiert, was man da so alles, was jetzt ganz genau dieses IQ-Zeug ist. Ich habe zwei Webseiten der erste Anstrich ist da äußerst interessant. Ich habe dann ungefähr nach einem Drittel aufgehört zu lesen, weil ganz viel Mathematik kam, wo ist Maxima Mensch? der könnte da wahrscheinlich auch noch ganz tolles Zeugs in seinem Maxima zusammenfummeln. Okay, ich habe so einen Stick mitgebracht, das ist dieser, ganz groß, oben rechts. Und ganz unten, ich habe nicht selber aufgesägt, ich habe mir die Bilder irgendwo aus dem Internet besorgt, Vorder- und Rückseite. Ich habe ja gesagt, es ist der Tuner drin, auf der linken Seite, auf der Unterseite der Platine, dann wenn es die andere, die Oberseite ist oder umgekehrt. Kommt gleich noch eine Folie dazu, was das bedeutet. Die Gängien sind dann so E4000er, FC0012, 13, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dieser Realtek-Chip, der im Grunde genommen hauptsächlich der Analog-Digital-Wandler ist. Und ja, dann kommen da irgendwo noch eine USB-Schnittstelle. Ich weiß gar nicht, ist glaube ich in dem Chip mit integriert, die USB-Schnittstelle. Und da hinten kommt der PC. Mehr braucht man nicht, außer eine Antenne. Tuner, erster Anstrich. Also der beste ist dieser E4000. Man merkt es auch, die Grenzfrequenz ist da irgendwo bei 2,2 GHz. Also WLAN kann man immer noch nicht empfangen. Aber man kann ja irgendwas vorschalten, Zwischenstufen mischen, machen, tun und das in diesem Bereich runterziehen. Ansonsten in dem Stick, den ich hier habe, das ist ein FC0013, 22 bis 1,1 GHz kann er empfangen. Und dann muss man sich das auch so vorstellen, durchstimmbar. Ne? Also man kann auch mit der Software dann auch diesen Tuner durchstimmen. Ja, also da gibt es kein Rädchen dran, kein Drehkondensator oder sonst was, sondern das kann man per Software einstellen. Auch die Samplerate und so weiter. Samplerate war jetzt Stichwort für Analog-Digital-Wandler. Da ist ein 8-Bit-Analog-Digital-Wandler drin, eine theoretische Samplerate von 3,2 Mega-Samples pro Sekunde. Wer kennt die USB-Spezifikation, was man darüber kriegt?
Welches?
2. Das ist die Zahl darunter. Also deswegen, theoretisch könnte er eigentlich mehr, aber da ist dann irgendwo der Flaschenhals die USB-Schnittstelle. Fragen bis hierher? Ich glaube, jetzt sind wir mit der Hardware schon fast durch, genau. Ja, wir sind da durch. Gut. So, also wir haben jetzt die Hardware beredet, bis auf die Antenne. Also der Chip ist hier abgehandelt. Jetzt brauchen wir noch ein Stückchen Software. Und zwar RTL, SDR. Man kann es aus den Repositories der Distribution installieren. Ich habe es am Anfang auch gemacht, habe mich gewundert, warum dann irgendwas nicht ging und habe es mir dann doch von der Webseite runtergeladen und selber kompiliert und installiert, dann ging es. Da sind die Schritte dazu, man braucht eine LibUSB. Die Developer-Version und wenn man auch noch beim CMake den richtigen Schalter setzt, dann kann man gleich auch noch die UDEV-Rules sich anpassen lassen und dann steckt man das Ding rein und funktioniert. Der erste Test, war ja mal ein Dubstick, also eine Blacklist sollte man vielleicht noch schreiben, damit der Treiber sieht, die beiden Treiber oder die beiden Module sich nicht in die Quere kommen. Und dann funktioniert das erste Kommando, was man ausführen sollte, wenn man das installiert hat und gucken möchte, ob es funktioniert, wäre das Kommando RTL-Test, installiert man sich mit bei der ganzen Geschichte. Das ist jetzt der Output von dem Stick hier unten, den ich hier habe. Also ist so ein Noxon-Dubstick. Dann werden da die Verstärkungs-, also da sieht man auch einen FC0013-Tuner, dann sieht man da die Verstärkungs-Values, Samplingrate, die er maximal kann. Wundert mich ein bisschen, oder mit der er gerade samplet, aber egal. Und er versucht da auch schon irgendwas zu übersetzen, wenn man jetzt da, also man kann mit einem Parameter angeben, mit welcher Samplerate, ach so, das ist die Default-Samplerate. Man kann auch noch 3,2 Megasamples angeben, was er ja theoretisch eigentlich könnte. Und dann meckert er da irgendwo, ist ihm zu schnell, also kriegt er nicht rüber über die USB-Schnittstelle. Ja, und dann, wenn das funktioniert und wenn man so eine nette Ausgabe bekommt, dann hat man es geschafft. Führe ich jetzt nicht vor, es hat keinen großen Wert. So, jetzt haben wir eigentlich alles. Jetzt könnten wir loslegen, was man damit so machen kann. Aber vorher sollte man sich bitte das durchlesen, also müsst ihr jetzt nicht. Da heißt es im Prinzip so, man darf zwar alles machen, man darf bloß nichts sagen, was man da hört, beziehungsweise man darf es eigentlich gar nicht. Also Polizeifunk ist tabu, Notarzt, keine Ahnung, was da noch so alles, NSE ist auch tabu, wenn die funken, Bundeswehr, keine Ahnung, wer da so alles auf den Funkbändern rumfummelt. Man darf es einfach nicht abhören. Nur die Dinge, die da irgendwo freigegeben ist. Und wenn man es doch zufällig macht, darf man es keinem weiter sagen. Und gleich wieder vergessen, was man da gehört hat. Das da ungefähr steht drin. Es gibt noch 3-4 andere Paragraphen im Telekommunikationsgesetz. Das ist aber so der wichtigste. Okay, deswegen findet man jetzt hier in dieser Übersicht auch nicht zum Beispiel die Bänder der Bundeswehr und des Ministeriums des Innern. Heißt das so? Ja. Oh, stopp. Bundesinnenministerium. Alte Schule, Entschuldigung. Okay. Interessante Bänder. Also ganz oben link, da findet man alle Bänder, der war gut, alle Bänder, die da so in Deutschland vorhanden sind bei der Bundesnetzagentur. Interessante Bänder, okay, den Funkern muss ich jetzt nicht viel erzählen, das ist 6 Meter Band, 2 Meter Band, 70 Zentimeter Band, CB-Funk, das sind so die üblichen Amateurfunkbänder. Ich habe jetzt mir gespart, Langwelle und Mittelwelle und Fernsehen da irgendwo mit aufzuführen. Aber Rundfunk, also UKW, mit Rundfunk ist jetzt UKW-Funk gemeint. Die üblichen 87 bis 108 Megahertz. Dann meine eingangs erwähnten Wettersatelliten, und zwar diese NOAA-Satelliten, funken irgendwo mit 137 bis 100, ja, also 137 bis 138 ungefähr rum. Glaube in 8 Kanälen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann die wunderschönen ISM-Bänder, auf denen diese ganzen Funkuhren, Wettersensoren, Videostream-Zeug, also dieses Müllband, wo man eigentlich gar nichts mehr empfangen kann. Hier ist es übrigens, zeige ich nachher vielleicht. Also da, wo diese ganze käufliche Funkhardware rumfunkt, das sind diese beiden ISM-Bänder, wobei diese 800, ach, ich habe übrigens auch so eine Uhr, die funkt auch auf so 433 MHz rum. Okay, egal. Und ADS-B, ich habe es jetzt nur deswegen aufgeführt, weil nachher auch noch ein Beispiel kommt, erzähle ich dann nachher, was es ist. Es gibt auch Leute, hier mal einen Link dazu, zu allen dieser Wikis, die durch die Welt mit so einer Hardware fahren, wenn sie irgendwo auf Urlaub sind. Das ist ganz lustig, was man da so manchmal liest in diesem Wiki, wo sie dann mal ihren Funkscanner dort anschalten und gucken, was da so für Bänder sind, das versuchen zu deuten, und die Vermutungen werden dann einfach in diesem Wiki dort hinterlegt. Manchmal ganz interessant. Antennen, das ist das letzte Stück Hardware, was ich noch nicht erklärt habe. Also was eine Antenne ist, ist klar. Hier ist nicht Dresden, hier ist Chemnitz. Aber früher hieß ja Dresden Tal der Ahnungslosen. War es in Chemnitz auch so? Nee. Also, aber die Dresdner wissen, was ich jetzt meine. Es ist wichtig, eine Antenne zu haben, um gewisse Dinge empfangen zu können. Und genau an dem Punkt bin ich auch zum Beispiel bei diesem Wettersatellitenzeug gescheitert. Mit so einer Antenne hier, wie sie hier dran ist. Geht nicht. Also ich staune insgesamt auch, dass man DAB-Signale zum Beispiel mit empfangen kann. Also okay. Also mit so einer Antenne ist nicht. Also wenn man da zum Beispiel Wettersatelliten empfangen möchte, dann sollte man da schon andere Antennen haben. Wie gesagt, es kommt nachher noch eine Folie, wenn wir es schaffen. Und ja, also wenn man da anfängt, muss man wissen, was man empfangen möchte und muss unter Umständen ein bisschen in seine Antenne investieren oder ein bisschen selber bauen oder was auch immer. Gut, so ja, haben wir jetzt eine Antenne, wir haben die Hardware, wir haben die Software, wir haben getestet, hat alles funktioniert. RTL Power, das ist auch so ein Tool aus dieser Sammlung von Programmen. Ich habe irgendwie heute einen trockenen Mund, weiß gar nicht. Mit dem man sich ganz coolen Funkscanner aufbauen kann. Und zwar gibt man dort einen Frequenzbereich an, minus F, und dahinter kommen die Frequenzen Anfang und Ende. Das Kommando scannt da gerade dieses eine wunderschöne ISM-Band durch, wo die ganzen Messsensoren, Temperaturensensoren rumfunken. In 10 Kiloschritten, in 2 Sekunden einmal das Band durch und das Ganze 15 Minuten lang und schreibt das dort in diese Datei. GnuPlot, da fällt mir jetzt GnuPlot ein. Und wenn man also einen GnuPlot zeichnet, dann sieht das ungefähr so aus. Auch jetzt so über die Zeit abgetragen. X-Achse, Y-Achse ist die Frequenz. Und das ist so eine Heatmap, also so ein Wärmediagramm. Und dort, wo es rot ist, dort war mal ein Signal. Diese Punkte da, ne, das sind dann diese Funkuhren oder Sensoren oder keine Ahnung, da so, die da so alle Minute kommen. Eine dieser Punktreihe ist auch meine. Das Ding habe ich nämlich zu Hause aufgenommen. So, aber damit es jetzt nicht ganz so trocken wird, ich habe vorgestern, als ich nochmal in diesem Vortrag ein bisschen reingeguckt habe, noch ein schickes Tool gefunden, was unterlagert auch RTL Power benutzt und auch so ein Wasserfalldiagramm generiert, also eigentlich auch nichts anderes wie auf dem Bild jetzt gerade vorhin auf der Folie. Und ich saß vorhin dort und habe ein bisschen rumgespielt für den Vortrag nochmal. Und, ach so, ja, klar, muss man ja auch reinstecken. Und mal geguckt, ob es hier irgendein UKW-Signal gibt, was man auch hören kann. Es gibt ein UKW-Signal, aber man kann es leider nicht hören. Also es ist nur so ein Fiepen. Mal sehen. Jo, so ungefähr sieht das aus. Also das ist jetzt im Prinzip RTL Power, das Kommando, was wir gerade vorhin auf der Folie hatten, nur immer schön hintereinander und dann wird da sofort gleich was gemalt. Oben im Prinzip die Kurve, wie sie aussieht. Und da, wo dann der helle Strich kommt, da wäre jetzt ein Signal. Und ich habe vorhin mal diese 96 MHz ungefähr, sind das mir, wie gesagt, hier angehört. Das ist nur ein Fiepen. Keine Ahnung, was es ist. Ansonsten ist das hier ein Faradayscher Käfig, voll cool. Wenn man jetzt die 433 bis 435 oder sowas durchscannt, wir können es gerne mal schnell machen, da findet man nur eine dicke Linie. Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Machen wir mal mit einer Zemp von 10 Kilohertz. Also mit Funkmessfühlern wäre hier nicht mehr allzu viel, glaube ich. Das Signal poppt hier alles weg da. Das Also ich habe es ja gestern auch schon mal in einem anderen Vortragssaal gemacht. Ist es nicht. Ja, okay. Weißt du? Ja, gut. Ja. Ja, ich wollte ja nur mal zeigen, dass man damit sieht, was so durch den Äther geht. Wozu man das braucht, kommt dann vielleicht ein bisschen später im Vortrag. Was ist das? Ja, drück rauf, wenn das Auto nicht gleich aufgeht. Meinst du? Okay. Gut.
Autoschlüssel sind auch bei der Frequenz.
Ja, ich weiß. hinten kommt bei mir auch ein Beispiel. Ich habe überlegt, ob ich das mit meinem Autoschlüssel mache. Da habe ich mir gedacht, ich erzähle es keinem, dass es mein Autoschlüssel ist. Okay, gut. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr tolle Software. Das da vorhin war übrigens ein Python-Skript gewesen, was RTL Power aufruft und ein bisschen grafisch darstellt. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Programme für Linux. GQRX, ganz interessant, mit einer bisschen Eigenwillen. Bedienoberfläche, um die Frequenzen dort einzustellen, aber ansonsten auch ganz schick. Sieht genauso aus, man sieht da oben die Kurven und unten dann das Wasserfalldiagramm. Also man nennt das Blaue hier, nennt man Wasserfalldiagramm. Man kann aber das mit dem Wasserfall auch rot und grün machen, wie man gerne möchte. Und weitere Programme, äußerst verbreitet in der Szene, SDR Sharp, ist eigentlich ein Windows-Programm. Ja, man kann es, ich wollte es ja nur erwähnen. Also ich finde es auch nicht gut.
Ich glaube, das fand, dass die mit ihrer Lizenz gesprochen sind. Die haben so getan, als ob jemand größeres Radioastronom ist missbraucht hat für ein kommerzielles Produkt und haben dann gesagt so, ach, Forsten, nee, das muss nicht mehr sein. Also, damit sind die.
Ich war vorgestern nochmal auf der Webseite gewesen, man kann es jetzt wieder frei runterladen. Habe ich auch gemacht. Man muss sich dann, man braucht dann eine relativ neue Mono-Version, ich glaube 4.2. Also ich musste mein altes Mono wegschmeißen und aus den Quellen kompilieren. Aber mein Rechner war dann mal im Anschlag gewesen. Also da waren ganz viele rote Balken irgendwo und ging auch nicht mehr so richtig. Ich wollte es ja nur erwähnt haben, ne? Wenn hier jemand vielleicht doch Windows macht, SDR Sharp gibt es auch. Man kann es auch bei einem starken Rechner unter Linux machen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Oberflächen. Gut. Das war so SDR Power und alles, was da so, also ein Funkscanner. Ne, man guckt einfach mal im Band, was funkt da so durch die Gegend. Passt auf, dass man nicht beim Polizeifunk landet. Und mit dem nächsten Tool, wie das hier zum Beispiel, RTL SDR, guckt man dann, wie gesagt, wo diese schöne rote Linie war. Und dann trägt man das da oben in der Frequenz ein, minus F, die Frequenz, Samplerate. Und dann zeichnet man das Ding einfach auf in den Rohdaten und kann damit dann machen, was man möchte. Was man da zum Beispiel nachher machen könnte oder was man machen kann, erzähle ich vielleicht nachher nochmal, wenn die Zeit passt. Und okay, ins Netzwerk streamen kann man das Zeug auch. Gibt es auch in dieser Toolsammlung das Programm RTL TCP. Gibt man den Rechnernamen an. Also auch eine IP-Adresse kann man da hinschreiben und das Port. Und dann kann man sich remote raufsetzen. Warum braucht man sowas? Also dieses Web-SDR muss man sich zum Beispiel auch so vorstellen. Hatte ich vorhin ja gesagt, eine der Varianten ist Web-SDR. Könnte mir vorstellen, sowas ähnliches da. Man kann natürlich auch seine Antenne da irgendwo ganz oben haben und vielleicht nur ein Ethernet-Kabel dort nach oben haben. Also WLAN wird dann schon wieder ein bisschen doof wegen der Bandbreite, aber vielleicht ein Ethernet-Kabel da nach oben, Gigabit logischerweise. Und dann stellt man da oben vielleicht einen Raspberry hin mit seiner Antenne und muss nicht da Kopfstände machen mit abgeschirmten Leitungen oder sonst was, sondern streamt das über das Ethernet oder irgend sowas. Dafür ganz brauchbar. Ganz, ganz viele Programme, also ich glaube GQRX ist so ein Programm, SDR Sharp auch, böse Wort noch einmal genannt. Oder zum Beispiel, ich habe dann auch mal geguckt, es gibt auch so Android-Apps, die können sich auch per TCP mit den Dingern dann connecten und das ist ganz, ganz witzig. Dann hat man also seinen Empfänger da oben irgendwo, sitzt gemütlich im Wohnzimmer und guckt mal, was das so für Zeug ist. Gut, Fragen bis hierher? Okay, hatte ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, es gibt natürlich auch ein Programm, mit dem man UKW-Radio, also frequenzmoduliertes Funksignal empfangen kann, nennt sich RTL-FM. Da gibt man dann auch die Frequenz an, bei minus F. Minus M ist das Modulationsverfahren oder das Demodulationsverfahren eigentlich in der Hinsicht. Da gibt es noch ein paar andere. Samplerate gibt man mit an. Und pipe das Zeug dann gleich in irgendeinen Player, also hier in dem Fall A-Player. Wie gesagt, also in Brandenburg hätte ich ein Signal gehabt bei mir im Haus, mit dem der da auch zurechtgekommen wäre. Der Rechner war aber zu langsam. Auf meinem großen Rechner ging es natürlich selbstverständlich, also müsst ihr mir jetzt glauben. Kann man ganz locker Radio empfangen. Es gibt auch, glaube ich, ein paar Applikationen, die darauf aufsetzen oder die diese Lib nochmal selber benutzen und wo man dann auch so ein UKW-Band durchscannen kann und da so Radio empfangen kann über SDR. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Flugzeuge gucken. Wer hat schon mal Flugzeuge geguckt? So oder so? So und so. Ich habe mich am Mittwochabend war in Brandenburg ein schönes Wetter gewesen, es hat die Sonne geschienen, es hat nicht geregnet. Meine Frau hat gesagt, ich soll mich einen Garten scheren und Unkraut hacken. Ich habe dann gesagt, okay, ich bereite meinen Vortrag vor und bin dann mit der Ausrüstung und da hat dann die Antenne lustigerweise gereicht, mich in meinem Garten gesetzt und habe DAM 1090 ausprobiert nochmal. Damit kann man, also andersrum, ADBS war das, ne? ADB. Das war auf der einen Folie dort bei 1090 MHz. Die Flugzeuge senden so ein Positionssignal oder so eine Kennung und das Positionssignal ist auch öffentlich zugänglich, da macht man sich nicht strafbar, wenn man das empfängt. Und da gibt es eine Reihe von Programmen, wie unter anderem dieses Stump 1090, mit dem man das Zeug empfangen kann. Also Installation, man lädt sich das Zeug runter, macht ein Make und dann war es das. Und das ganze Ding macht auch einen kleinen Webserver auf. Also einmal auf der Kommandozeile oder so im Terminal kann man was sehen, aber das finde ich viel, viel hübscher. Es kam dann auch in Brandenburg tatsächlich ein Flugzeug vorbei, was sogar die Position gesendet hat. Ich habe dann nämlich festgestellt, es kommen ganz viele Flugzeuge in Brandenburg vorbei, aber die schicken manchmal oder sehr häufig nicht Längengrad und Breitengrad mit. Das hatte eins mal gehabt und dann sieht man das nämlich auch wunderschön hier in der Karte. Ich wohne ein bisschen weiter rechts, also da so an der rechten Seite von dem blauen Blubs, das ist der BC und flog dann sozusagen fast gerade über mein Haus. Wenn da mehr Flugzeuge sind, sieht man auch mehr Flugzeuge und die klar, okay, vielleicht ein paar Daten, die da mitfunken, also diese ID, keine Ahnung, was es ist, dann die Flugnummer, die Kennung, dann Höhe, Geschwindigkeit, Winkel, den sie gerade fliegen, also der fliegt jetzt gerade Südwest und wie viel Message empfangen wurden und wie viel Mal ich den gesehen habe, also das Programm da jetzt gerade, die senden auch noch ein bisschen mehr mit, aber das wird da ausgewertet und diese Links dort zu Flystart zum Beispiel oder FlyAway, die funktionieren dann auch. Also dann kann man sich dann auch nochmal das Bild von der Maschine angucken. Also nicht gerade von der, aber von dem Typ und wo der nun genau hinfliegt und so weiter und so fort. Ganz witzig. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Aber kann man mit SDR machen. Also wie gesagt, ich rede immer noch von diesem schwarzen Stick dort. Ne? Und die Antenne hat da auch gereicht dafür. Da hatte ich auch so einen lustigen Effekt. Also ich habe es letzten Mittwoch, haben wir noch Zeit dazu, ja, letzten Mittwoch ja nicht das erste Mal gemacht. Ich habe den Vortrag von einem Vierteljahr schon mal woanders gehalten. Und da habe ich auch dieses Programm ausprobiert. Und da war ich aber nicht im Garten, weil das war ja Winter. Und saß ich oben in meinem Kämmerchen auf dem Dachboden und ich muss sich vorstellen, so 5 Meter, 6 Meter weiter fängt das nächste Haus an. Und da habe ich lustigerweise nur die Flugzeuge gesehen, also da das Haus, hier mein Dachfenster, da hängt die Antenne, die da flogen. Ja, also in Richtung Magdeburg. Also eigentlich hätte ich sie alle sehen müssen, aber wahrscheinlich durch die Reflexion an der Wand und so weiter war ganz lustig. Ich habe nur die Dinger da Richtung Magdeburg gesehen. Also ist ein relativ schwaches Signal und okay, gut.
Das macht ja keinen Spaß.
Macht ja keinen Spaß, genau. Aber von der Sache hast du recht, ja. Okay, jetzt zu dem berühmten Wettersatellitenbilder gucken. Also das war mal mein Plan gewesen. Der Plan lautete, Wetterbilder noch gucken oder, nee, Wetterbilder empfangen. Ich betreibe ja, wer mal bei anderen Vorträgen war von mir in den letzten Jahren, weiß, dass ich da so eine Wetterstation betreibe, eigentlich nur aus Spaß an der Freude, um zu gucken, wie die Sensoren arbeiten. Aber mittlerweile ist das schon irgendwie so ein Konglomerat von irgendwelchem Zeugs und 5 Jahre schon aufgenommen und Datenbanken und hast du nicht gesehen. Und Auswertung in GNUplot und so weiter. Und die Krönung wäre das gewesen. Da kam ich letztes Jahr irgendwann mal drauf, Wetterbilder empfangen. Ja, sind ja frei empfangbar. Frequenzen sind eigentlich auch gar nicht so hoch. 137, okay. Ja, was braucht man dazu? Also diese NOAA-Satelliten, das sind so eine amerikanischen Wettersatelliten, die fliegen dann immer so um die Erde. Also das sind keine geostationären Satelliten, sondern die fliegen irgendwelche Kurven um die Erde in 800 Kilometer Höhe, wenn mich nicht alles täuscht, aber ist egal. Macht es also schon mal schwierig zu wissen, welcher Satellit gerade über Deutschland ist oder über Brandenburg ist oder Chemnitz. Braucht man erstmal ein bisschen Software, um zu gucken, wer da gerade so kommt, weil in Abhängigkeit, welcher Satellit das ist, dieses Band ist, glaube ich, in 8 Kanälen unterteilt und jeder Satellit funkt auf einer anderen Frequenz. Also man muss wissen, welcher Satellit es ist und es wäre auch ganz wünschenswert zu wissen, dass überhaupt einer da ist und es wäre noch wünschenswerter, ungefähr zu wissen, aus welcher Richtung er kommt, wegen der Antenne und so. Ne? Und ich habe mal 2 Programme aufgeschrieben, mit denen man das sich angucken kann. Orbitron ist, glaube ich, ein Windows-Programm, was mit Wine funktioniert. Und Satscape, also Orbitron habe ich mal ausprobiert, ist ganz lustig. Funktioniert auch ganz herrlich. Satscape habe ich jetzt nur gefunden, ich habe es nicht ausprobiert. Das ist aber, glaube ich, ein natives Linux-Programm. Da kann man eben eingeben, beziehungsweise was heißt eingeben, man muss sich dann schon die Bahndaten von irgendwoher besorgen und auch ab und zu mal updaten, weil so ein Satellit kann sich ja auch mal verfliegen da oben. Wenn da so ein Space Shuttle vorbeikommt und Luftstrom und dann achso, da oben war gar keine Luft. Egal, oder die Koreaner gerade eine Rakete abgeschossen haben und der Satellit dann ein bisschen ausweicht. Also man muss auch ab und zu mal diese Daten aktualisieren. Und dann sagt man, NOAA-Satelliten, zeigt sie mir jetzt mal alle und dann sieht man wunderschön, wo sie gerade sind. Und wenn man das noch so einstellt, dann gibt es, glaube ich, sogar Plugins bei Orbitron, wo man dann sagen kann, also dann kommt dann digitales Signal, kann man dann mit entsprechender Hardware dann noch rausholen und dann kann man von mir aus seinen Empfänger einschalten, den Kanal einstellen und vielleicht auch noch die Antenne irgendwie ausrichten. Also würde dieses Orbitron zum Beispiel hergeben, ob dieses Satzscape es hergibt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es mir nicht so angeguckt. Gut, jetzt Antenne. Antenne ausrichten. Antenne ist so eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Watt die Dinger senden, aber das ist nicht allzu viel und man braucht da schon eine etwas bessere Antenne wie diese hier. Mein Plan war dann mal gewesen, die zweite zu bauen, so eine Quad-Helix. Die würde dann ungefähr so hoch werden, hätte dann so vier Helixe drin. Meine Frau hat mich schon gefragt, was ich da für komisches Zeug überlege zu bauen. Dabei habe ich noch nicht mal angefangen damit. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal nochmal auf Eis gelegt. Und das ist so der Knackpunkt, warum ich es eigentlich noch nicht gemacht habe. Weil alles andere ist im Prinzip relativ trivial. Es gibt nämlich eben halt auch schon Software, mit der man dann dieses empfangene Signal dekodieren kann. Ich habe mal 2 von diesen Vertretern dort aufgeführt und wenn man das alles wunderschön, glücklich, störungsfrei empfangen hat, dann kriegt man da so eine Bilder ungefähr. Und ich finde es ganz nett. Vielleicht gelingt es mir irgendwann nochmal, die Geschichte in Angriff zu nehmen. Habt ihr noch Lust? Fragen bis hierher? Gut. Das waren jetzt mal so Geschichten, die schon fertig sind irgendwie. Jetzt gibt es ja eine Frage.
Und zwar RTL 433. Das ist dann sozusagen für dieses ISM-Band. Das ist auch so einfach zu kompilieren wie das RTL-SDR. Basiert auch im Grundsatz da drauf und damit kann man dann halt eine ganze Menge Wettersensoren und sowas empfangen.
Also es gibt spezielle RTL, also andersrum, das sind ja auch Programme, die du da jetzt gerade meinst. Ne? ganz speziell zugeschnitten auf diese ISM-Bänder, wo auch, glaube ich, schon viele Protokolle drin sind. Also FS20, wenn das eben ein Begriff ist, oder dann hier, wie heißen diese ganzen komischen Hersteller von diesen Funkwettersensoren da, Konrad, Reichelt, Melbus. Die sind dann alle mit drin, ist richtig. Aber ich zähle das jetzt nicht so als für diesen ursprünglichen Toolbox-Kasten. Es kommt nachher auch ein Link, wo alles sowas zum Beispiel aufgelistet ist, was da spezielle Geschichten sind. Und ich werde auch gleich noch eine ganz spezielle Geschichte dazu erzählen. Das ist der Lego-Kasten hier. Kennt jemand GNU-Radio? Okay. Gibt natürlich auch ich sage dazu immer so ein Baustein, Lego-Baustein für RTL, SDR-Sourcen, sieht man dort links. Und dann kann man dort die üblichen Wege, zum Glück kennen Sie alle GNU-Radio, beschreiten und da seinen Empfänger zusammenbasteln. Also GNU-Radio, vielleicht ganz kurz, ist so eine, ja, so eine Suite-Baukasten, mit dem man im Prinzip seine Signalverarbeitungsgeschichten zusammenbauen kann. Also da hat man Verstärker drin, Filter drin, Empfänger, auch grafische Elemente, wo man so Slider machen kann, Button machen kann, ein FFT darstellen kann, so eine Geschichten, ganz, ganz viel Zeug. Ich habe auch gar keine Ahnung davon. Das ist da ein ganz normaler UKW-Empfänger. Ich habe dort meine RTL-Source. Also der Baustein, der diesen Stick dort abfragen kann. Den FM-Empfänger, Demodulator. Und dann noch ein bisschen Audioverstärker. Ich habe mir dann ein Ding noch geleistet und habe gesagt, okay, die Frequenz möchte ich gerne mit so einem Slider haben. Das sieht man da rechts oben, das Ding. Da sind jetzt gerade 95,72 MHz eingestellt und dann kann man da mit dem Slider die Frequenz wählen und dann kann man vielleicht Radio hören, wenn man einen schnellen Rechner hat. Unterlagert ist das eigentlich eine Geschichte, also man klickt das da zusammen, man verbindet diese Bausteine. Man muss ja nochmal bloß aufpassen, dass zu einem Ausgang immer ein Input da ist und umgekehrt. Sonst kriegt man komische Fehlermeldungen beim Kompilieren oder lässt ihn eigentlich gar nicht kompilieren. Egal. Also man klickt das Ding da zusammen, sagt übersetzen und dann werden ganz, ganz viele Python-Skripte generiert und es ist unterlagert eigentlich bloß, Python wird dann ausgeführt. Also man kann das dann auch, man muss es nicht im GNU-Radio dann ausführen, sondern man kann das auch so als eigenständige Applikation irgendwie zur Verfügung stellen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob dieses GQRX ist nämlich sowas, ne? Das ist nämlich ursprünglich eine Applikation, die irgendjemand mal in GNU-Radio zusammengeklickt hat und dann jetzt als eigenständige Applikation in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stellt. GNU-Radio Fragen? Also da kann man sich nächtelang mit beschäftigen.
Hier noch eine allgemeine Frage. Du sagst, wenn man einen relativ schnellen Rechner braucht, man deiner Erfahrung nach, von welchen wovon ist auszugehen, also welche, sagen wir, Systemanforderungen?
Ja, also die Frage war nach der Schnelligkeit des Rechners, die man da so ein bisschen braucht, um was Sinnvolles zu machen. Alles schnellere als der da. Also wie gesagt, es ist so ein Intel Atom, der hat jetzt auch schon 2 Giga. Ich habe ihn letztes Mal aufgerüstet, voll cool. Aber der reicht trotzdem irgendwie nicht. Also warum auch immer, aber ich so ein... Vielleicht ist der auch verkonfiguriert, ich weiß es nicht. Ja?
Und zwar, wo man bei GNU-Radio noch Performance rausholen kann, wenn man sozusagen die Mathematik setzen auf Volk.
Stimmt, das habe ich auch mal gelesen.
Wenn man durchführt, dann wird das auf die Plattform.
Ja, ich will ja jetzt gar nicht mehr, dass so viele Fragen gestellt werden. Also der Hinweis war jetzt, wenn man GNU-Radio mit vernünftigen Compiler-Optionen übersetzt oder startet, was auch immer, sollen die Leute doch, Internet gibt es doch, kann man da alles nachlesen. Dann kann man vielleicht auch mit so einem Netbook, was ich hier habe, vernünftig RTL-SDR machen. Da war noch eine Frage. Ich gebe dir jetzt mal trotzdem das Mikro.
Ergänzung wegen Stellarrechner oder nicht. Also mein Netbook, 4 Jahre alt, mit Dump 1090 kam das auch klar.
Das also, ja, vielleicht.
Aber es war an der Grenze.
Ja, okay. Also, vielleicht bin ich auch nur zu doof dazu, mit meinem Netbook vernünftig zu konfigurieren, weiß ich nicht. Okay, also, Frage ungefähr beantwortet. Sollte eigentlich fast jeder Rechner gehen. Ein Raspberry schafft es auch. Also, auf meinem Raspberry konnte ich übrigens mit RTL-FM tatsächlich Radio hören. Ich habe die Vermutung, dass mein Audio-Zeugs hier nicht vernünftig konfiguriert ist. Also, okay. Also das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Programmen. Es gibt ganz, ganz viele, oder diese zwei Übersichten sind relativ vollständig, wo man so, da findet man dann auch dieses RTL 344 nenne ich es jetzt mal, oder ISM oder FS20 und was es da alles gibt, findet man dort auch in dieser Übersicht, vor allen Dingen in der zweiten. Also findet man auch Windows-Applikationen, findet man auch für andere Betriebssysteme und ganz hilfreich. Es gibt sogar zwei Distributionen, die habe ich auch nicht ausprobiert, ich habe es nur gelesen, die sich genau damit beschäftigen und schon so paketiert sind und konfiguriert sind, dass man sofort loslegen könnte. Und okay, gut. Frage bisher? Wir hätten noch theoretisch 10 Minuten. Ich könnte die 10 Minuten auch noch rausfüllen. Obwohl, okay, schauen wir mal. Wozu braucht man jetzt eigentlich wirklich? Vorhin war das Beispiel jetzt mit diesem Schlüssel da, ne? Mit diesem Funkschlüssel dort für das Auto. Man möchte ja auch irgendwas, naja, sinnvoll weiß ich jetzt nicht, aber unbekannte Signale entschlüsseln. Und ich habe dafür jetzt nicht meinen Autoschlüssel genommen, sondern was anderes. Aber könnte man auch machen, wenn man lustig ist. Ich habe jetzt einfach mal drei oder vier Folien, sind das, glaube ich, Vorgehensweise. Wie man ein unbekanntes Signal entschlüsseln könnte, die Vorgehensweise. Einmal braucht man erstmal einen Funkscanner. Einer von den Tools, die ich da hatte, beziehungsweise per Kommandozeile und GNUplot oder irgendwas. Und findet dann auch irgendwo so ein Signal. Lustigerweise ist das ein Signal, was ich selber generiere, einmal die Minute lang bei mir in der Umgebung. Wie man sieht, ich bin da äußerst egoistisch. Geht über die volle Bandbreite. Also das 433 MHz ISM-Band. Und da, wo man so ein bisschen angedeutet rot sieht, da ungefähr ist es, das ist die eingestellte Frequenz von dem Sender. Ich sende da meine Wetterdaten drüber. Und also von der Außenstation. So, also man muss sich erstmal dieses Signal suchen und aufnehmen. Da ich diesen Sender jetzt selber gebaut habe, wusste ich natürlich, dass es frequenzmodelliert ist. Deswegen habe ich gleich RTL-FM genommen. Wenn man es nicht weiß, RTL-STR und muss dann rumrätseln, was es ist. Und GQRX kann zum Beispiel auch aufnehmen und teilweise auch schon dekodieren. Gut, also man nimmt das Ding auf. Das ist da jetzt diese Frequenz, diese 433 MHz und ein paar zerquetschte. Findet man da oben wieder an dem Aufruf. Ach nee, Amplitude moduliert ist es. Okay, gut. Aber Amplitude moduliert kann auch RTL-FM dekodieren. Schreibt noch die Samplingrate da ein bisschen hin, Verstärkung und rein in eine Datei. Und wenn man sich das dann anguckt, mit Audacity zum Beispiel, also das ist jetzt schon demoduliert, weil ich ja wusste, es ist Amplituden- bzw. frequenzmoduliert, kriegt man dann, wenn man das dann aufzoomt und nochmal aufzoomt, kriegt man so ein tolles Bild. Und wenn das nicht so toll aussieht, dann sollte man vielleicht nochmal in sich gehen, einen Schritt zurückgehen, anderes Demodulationsverfahren sich aussuchen und irgendwann, bis man dann so ein schickes Bild bekommt, hier noch mal ein bisschen größer. Ja, und dann, ich habe es jetzt nicht weiter hingeschrieben, kann man relativ einfach erraten, was da Nullen und Einsen sind. Wenn man auch noch die Ausrichtung weiß, dann irgendwie kann man sich jetzt vorstellen, dass man aus so einer Kurve das Signal, also den Dateninhalt, herausbekommt. Ich habe es jetzt nicht weiter ausgeführt. Also man sollte das schon, ich habe es dann wirklich ein einziges Mal gemacht mit meiner Funkstation. Bei meinem Autoschlüssel habe ich es dann nicht gemacht. Und also man braucht dann schon mal ein Stückchen Papier, ein bisschen Lineal, um so ein bisschen die Zeit da zu sehen. Ein Taschenrechner oder GnuPlot. Mit GnuPlot kann man ja alles ausrechnen, glaube ich, ne? Egal. Und dann kann man sowas dekodieren. Sehr, sehr hilfreich ist dann natürlich schon, wenn man weiß, dass da hinten ist eine Checksumme oder irgendwo in dem Bereich ist ein Wert, der sich nur ganz wenig ändert oder irgend sowas. Oder man weiß vielleicht sogar einen Wert. Also bei mir war es jetzt relativ einfach. Ich wusste ja, was ich darüber schicke. Ich weiß, dass da hinten eine Checksumme ist, dass da vorne ein Trailer kommt und ich weiß, dass da die Temperatur ist und ein Counter und so weiter. Aber man kommt auch auf Dinge, die man nicht unbedingt weiß. Ja, und wenn man das dann irgendwie alles dann mal manuell durchgegangen, es dauert noch ein bisschen, Jana. Wir treffen uns vorne, ja? Ja, na, selbstverständlich. Wenn man das. Sie muss nachher mit mir nach Berlin zurück. Ich habe das Auto, Sie nicht. Kann man denn, wenn man möchte, das alles ein bisschen automatisieren, ein paar Programme schreiben oder ein GNU-Modul zusammenklicken, GNU-Radio-Modul zusammenklicken oder was auch immer? Punktlandung. Gut, Informationsquellen zu dem Ganzen. Also Sinn des Vortrages war es jetzt eigentlich gewesen, ein bisschen anregen. Ja, einfach mal da ein bisschen rumexperimentieren. Ich bin auch vollkommen bedarft an diese Sache gegangen, bin immer noch vollkommen unbedarft, habe von vielen Dingen, die da eine Rolle spielen, vielleicht gar keine Ahnung. Aber es ist trotzdem mal interessant und das war jetzt auch wieder eine Geschichte, weil ich mich jetzt ein Vierteljahr lang mich nicht nochmal oder nicht beschäftigt habe, jetzt in Vorbereitung dieses Vortrages mal wieder ein paar Dinge auszuprobieren, habe auch ein, zwei Dinge wieder gelernt und gefunden. Hier mal so die Anlaufstellen, die üblichen. Der dritte Anstrich, Hackaday, kennt wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen rumbaut, rumbastelt, rummägt und irgendwas macht. Dieses rtl-str.com ist im Prinzip das Hackaday für rtl-str. Also wir sind, es ist so eine Art Blog. Jeder schreibt da lustige Geschichten rein, die er da mit so einer Hardware dort gefunden hat oder ausprobiert hat. Ganz unten Anstrich, das Ding ist... Ist es vollständig? Nee, ab und zu schreibe ich da mal was rein auf dem Bralog-Wiki, wenn ich was Neues sehe oder mir was Neues einfällt. Gibt es Fragen? Möchte jemand? Ja, eine Frage? Da komme ich jetzt nicht mit hin mit dem Mikro. Ja, die Frage ist natürlich, die Frage war jetzt nach dem Tuner. Es gibt natürlich gute und schlechte Tuner. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat man da eingebaut bekommen, was man da gekauft hat beim Chinesen oder bei diesen großen Versandhäusern im Internet oder bei den großen Märkten in den Einkaufszentren. Man kann es sich teilweise gar nicht aussuchen. Also, ja. Okay. Ein aktueller Chip mit dem neuesten Tuner, auch mit $25 etwa, zwei Antennen dabei. Okay, da hatte ich jetzt keiner hört. Ich fasse es mal zusammen. Aus dem Publikum kam jetzt gerade die Anregung, dass es auf der RTL-SDR-Seite, den ersten Link. Ja, okay, dann ist es das Hackaday für RTL-SDR. Aber man findet sowas im Internet. Ich habe es auch schon teilweise gesehen. Es gibt in Amerika Distributoren, wo man sich genau den Empfängerchip aussuchen kann und die Hardware, die da so ringsherum sind. Also es stimmt schon, es hat sich da schon so ein Markt entwickelt von Freaks und Firmen, die damit ein bisschen Geld verdienen, weil es so eine, na, ich will jetzt nicht sagen Idioten wie wir uns, aber Spieler oder Kinder, die gerne rumspielen, wie uns gibt, die sich auf sowas spezialisiert haben, richtig. Man muss einfach nur mal ein bisschen im Internet suchen. Okay.
Vielleicht noch interessant für die, die wirklich mal damit rumspielen wollen. Frequenzen unterhalb von 30 MHz bieten diese Anbieter, die die Sticks anbieten, auf Konverter an. Wenn man von dann auf DCF 77 und ähnliche Sachen rauskommt, nur elektrisch zum Beispiel einer, kann es natürlich auch sehr gut sein.
Der Hinweis war jetzt nochmal, was passiert eigentlich, also das Gleiche gilt übrigens auch für die hohen Signale. Du hast jetzt gesagt, unter 22 MHz, was die da so eine, was so normalerweise die Untergrenze ist. Ähnliche Geschichten könnte man jetzt auch zu den da drüber sagen, also so 1,1 MHz wie der FC0013. Klar, man kann natürlich ein bisschen was da noch davor schalten. Das sind dann irgendwelche Mischstufen, glaube ich, im Fachjargon, den ich ja nicht kenne, wo man entweder Frequenzen hochmodulieren oder mischen kann und genauso auch runtermischen kann. Also ich habe dann irgendwann mal beim Radiobauen aufgehört, bei ZF-Verstärkern zu verstehen. Das ist ja genau so eine Geschichte, wo man da diese 100 MHz oder keine Ahnung, auf 10 Kilohertz oder 10 MHz, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, weil ich ja keine Ahnung habe. Also wo man sowas genau mischt und dann eine Frequenz hat und den mit, damit den Rest machen kann. Schaltet man dann diesen Sticks vor oder und dann kann man auch diese Frequenzen empfangen. Vielleicht eine Geschichte, dieser FC0013, der kann durchgängig zum Beispiel das Band, ein paar Empfänger, Tuner, die ich dort auf der Liste habe, unter anderem auch der, dieser E4000, obwohl der so gut ist, der hat so einen Blackout-Bereich. Der ist irgendwo, glaube ich, um 1 GHz, also irgendwo bei 900 MHz, irgendwo hat er so einen kleinen Blackout. Wie viel?
1090.
Ja, ist auch kurz davor, glaube ich. Oder da drüber. Egal, auf jeden Fall, ich will es jetzt auch gar nicht weiter ausbreiten. Nur der Hinweis, es gibt ein paar Empfänger, die haben dann so einen kleinen Blackout-Bereich, den sie nicht empfangen können oder verarbeiten können. Und da muss man sich dann natürlich auch mit solchen Geschichten helfen, wie gerade erwähnt wurde, ein bisschen Hardware davor bauen. Gut. Eine abschließende Frage. Okay. Hat noch einer? Hat jemand was übersehen? Dann vielen Dank.